Willkommen beim deutschsprachigen Programm von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Margareta Maurova. Zur Einleitung fassen wir die wichtigsten Ereignisse der vergangenen Woche in Tschechien zusammen. Montag. Die Assoziation Selbstständiger Gewerkschaften hat angekündigt, mit einer groß angelegten Protestaktion im Zentrum Prags gegen die von der Regierung geplante Finanzreform demonstrieren zu wollen. Als Termin für die Kundgebung ist die Woche nach dem tschechischen Referendum über den EU-Beitritt vorgesehen. Dienstag. Der tschechische Präsident Václav Klaus hat den Rücktritt von Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík offiziell entgegengenommen. Tvrdík hatte sein Amt zurückgelegt, weil er die Kürzungen des Militärbudgets im Rahmen der geplanten Finanzreform nicht mittragen wollte. Zu seinem Nachfolger in diesem Posten wird am Montag der bisherige stellvertretende Verteidigungsminister Miroslav Kostelka ernannt. Im Prozess gegen den ehemaligen kommunistischen Funktionär Karel Hofmann hat die Staatsanwältin in ihrem Schlussplädoyer eine unbedingte Freiheitsstrafe von 5 Jahren gefordert. Hofmann ist des Hochverrats angeklagt, da er im August 1968 den Einmarsch der Warschau-Pakt-Truppen in die ehemalige Tschechoslowakei unterstützt haben soll. Das Urteil wird für Montag erwartet. Mit der Aufführung von Beethovens 9. Symphonie ging das 58. Internationale Musikfestival Prager Frühling zu Ende. Die dramaturgischen Schwerpunkte des nächsten Jahrganges werden der 100. Todestag von Antonín Dvořák und der 150. Geburtstag von Leoš Janáček sein. Mittwoch. Das Kabinett hat eine Novelle des Verfassungsgesetzes verabschiedet. Der tschechische Präsident sollte danach bei der nächsten Wahl nicht mehr durch das Parlament, sondern in einer Direktwahl durch die Bürger des Landes gewählt werden. Das Kabinett Spidler sprach sich zudem für eine Beschränkung der Immunität der Parlamentarier aus. Vor dem Gebäude des tschechischen Regierungsamtes in Prag sowie in Olomouc in Mähren demonstrierten Landwirte für staatliche Unterstützungsgelder in der maximalen mit Brüssel ausgehandelten Höhe. Außerdem soll die Regierung versuchen, 3 Milliarden Kronen zu 50 Jahren ist während einer Dienstreise in Dänemark der Präsident des höchsten Kontrollamtes der Tschechischen Republik, Lubomír Volenik, verstorben. Volenik habe wahrscheinlich einen Infarkt erlitten und sei im Hotel gestorben, hieß es. Donnerstag und Freitag. Eine Woche vor der Austragung des EU-Referendums hielt sich der EU-Erweiterungskommissar Günther Verheugen zu einem zweitägigen Besuch in Tschechien auf. Auf dem Programm seiner Visite standen ein Treffen mit Präsident Václav Klaus sowie Besuche in Pilsen und Brno-Brünn. Soweit die Wochenschau. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung beim nachfolgenden Programm von Radio Prag.
Obwohl Tschechiens Sozialdemokraten vor fast einem Jahr als klare Sieger aus den Parlamentswahlen hervorgingen, schlittern sie seither von einer Krise in die andere. Über die Gründe erfahren Sie Näheres von Robert Schuster in einer weiteren Folge unserer Sendereihe Schauplatz.
Schauplatz.
Würde man jenes Sprichwort wörtlich nehmen, wonach die besten Mitglieder der Besatzung als erste das sinkende Schiff verlassen, müsste man zum Schluss kommen, dass es um die stärkste tschechische Regierungspartei, die Sozialdemokraten ČSSD, gegenwärtig nicht besonders gut bestellt ist. Anlass zu dieser Annahme gibt der unerwartete Rücktritt von Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík von Freitag vor vergangener Woche. Tvrdík gehörte seit langem zu den angesehensten und populärsten Regierungsmitgliedern. Schon die Begleitumstände der Demission, indem der Minister seinen Rückzug am frühen Morgen bestätigte, gegen Mittag desselben Tages widerrief, um einige Stunden später endgültig zu gehen und der Politik völlig entnervt den Rücken zu kehren, waren laut einigen Beobachtern symptomatisch für die Situation, in der sich die ganze sozialdemokratische Partei befindet. Über die Ursachen, warum die tschechischen Sozialdemokraten gegenwärtig von Krise zu Krise stolpern, wird in den tschechischen Medien schon seit langem heftigst spekuliert. Dabei hat die Partei vor fast auf den Tag genau einem Jahr einen klaren Wahlsieg erringen können. Dennoch ist es ihr seither nie so richtig gelungen, auf einen grünen Ast zu kommen. Warum eigentlich? Das fragte Radio Prag den Politikwissenschaftler Ladislav Zabada von der Westböhmischen Universität in Pilsen. Zabada meint, dass man eine Erklärung dafür in der jüngsten Vergangenheit der Partei suchen muss.
Man muss gesehen sein, dass eigentlich die Sozialdemokraten die Partei des Miloš Zemans waren. Miloš Zeman kam in 1993 als eine sehr starke Person, nicht typisch sozialdemokratisch, aber mit klarem Programm, eine Oppositions, eine starke Oppositionspartei zu bilden. Da war das Raum frei für die Sozialdemokraten, also er entschied sich für die sozialdemokratische Partei. Aber die Partei war nicht konsequent sozialdemokratisch im Programm und eigentlich war es eine Mischung verschiedener Gruppierungen. Unter der starken Persönlichkeit von Zeman, die Gruppierungen waren ziemlich still, aber mit dem neuen Parteienchef, der eigentlich nicht so stark ist, da kamen viele verschiedene Interessen auf und da liegen viele Probleme der Sozialdemokraten im Moment.
Lässt man das vergangene Jahr Revue passieren, stellt sich die Frage, ob die Sozialdemokraten bei so viel Problemen im Nachhinein überhaupt etwas als ihren Erfolg verbuchen können. Auch da fällt die Bilanz eher spärlich aus, wie der Politologe Zavada im Gespräch mit Radio Prag hinzufügt.
Der größte Erfolg war der Wahlsieg. Eigentlich auch der Wahlsieg war nicht so erwartet. Eigentlich haben die Bürgerlichen dominiert in den Meinungsumfragen, aber in dem letzten Monat der Wahlkampagne, da hat Spidla eine sehr kluge Entscheidung gemacht. Er hat sich vom Oppositionsvertrag getrennt und da liegen vielleicht die Gründe für den Sieg. Aber die Sozialdemokraten waren nie so stark in der Gesellschaft, in der Unterstützung und in dem letzten Jahr wurde es gezeigt.
Seit längerem droht jedoch den Sozialdemokraten auch Gefahr von außen, jedoch nicht von der Opposition, sondern aus dem Regierungslager. In der kleinsten Regierungspartei, der Liberalen Freiheitsunion, wird schon lang überlegt, die Koalition mit den ungeliebten Sozialdemokraten zu verlassen. Der richtige Zeitpunkt dafür könnte schon bald kommen, nämlich nach dem bevorstehenden tschechischen EU-Referendum. Die Freiheitsunion, die sich stets als klar proeuropäisch deklarierte, könnte in Versuchung geraten, bei einem Erfolg des Referendums sozusagen die Dividende dafür zu kassieren und einen Neustart in der Opposition zu versuchen. Nicht zuletzt auch um die unaufhaltsam nach unten zeigenden Umfragewerte aufzufangen. Somit stellt sich eine etwas provokante Frage, nämlich ob es angesichts der Schwächen im Regierungslager die gegenwärtige tschechische Regierung nach dem kommenden Sommer noch geben wird. Ladislav Zabada meint zu den möglichen Szenarien im Folgenden.
Eigentlich niemand ist an der Wahl interessiert. Die Frage ist dann, wenn die Freiheitsunion die Regierung verlässt, wer wird dann die nächste Regierungskoalition bilden. Da sind einige Ideen. Vielleicht die Großkoalition der Bürgerlichen und Sozialdemokraten, obwohl die kann ich mich nicht vorstellen. Oder eine Minderheitsregierung der Sozialdemokraten und der Christlichen. Diese Lösung ist meiner Meinung nach die möglichste.
Aber zurück zu Tschechiens Sozialdemokraten. Blickt man in der modernen Geschichte so 80 oder 85 Jahre zurück, sieht man, dass die gemäßigten linken politischen Kräfte des Landes schon damals gegen ähnliche Schwierigkeiten wie heute ankämpfen mussten. Die permanente innere Zerstrittenheit hatte bei den Sozialdemokraten zur Folge, dass schon sehr bald nach der Gründung der Tschechoslowakei nach dem Ende des Ersten Weltkriegs sich 1921 der linke Flügel abspaltete und die Kommunistische Partei gründete. Somit wurde jene Trennung der tschechischen Linken vollzogen, die bis in die heutigen Tage andauert. Schon in der Zeit der Ersten Republik zeichnete sich übrigens ein Trend ab, den auch die aktuellen Umfragen zu bestätigen scheinen. Immer, wenn es den Sozialdemokraten schlecht ging, trumpften die Kommunisten auf und die bürgerlichen Parteien stellten die Regierung. Lässt sich dieser Lehrsatz auch für die heutige Lage verallgemeinern? Hören Sie dazu die Meinung des Politikwissenschaftlers Ladislav Zabada.
Meiner Meinung nach, es gilt diese Idee. Da sind viele andere Paradoxen in der tschechischen Politik. Zum Beispiel die Wählermächte, eine Partei, die um die Mitte liegt. in dem ideologischen Spektrum, aber die Wähler entscheiden sich immer für die linke und rechte politische Parteien. Was die linke Seite des Spektrums betrifft, da sind wirklich immer noch zwei verschiedene politische Parteien, die miteinander nicht kommunizieren können oder möchten, vielleicht besser gesagt. Das heißt, die Kommunisten und die Sozialdemokraten. Obwohl, besonders im Parlament können wir mehrmals sehen, dass die Parlaments- oder Parlamentsmehrheiten für die Unterstützung einiges Gesetzes gemacht sind von sozialdemokratischen und kommunistischen Abgeordneten und Senatoren. Ich weiß nicht für die Zukunft, ob wirklich nur eine linksorientierte politische Partei gebildet sein kann. Ich denke, meiner Meinung nach, in den nächsten 10 Jahren ist da kein Platz dafür.
Nichtsdestotrotz scheinen sich zumindest Teile der beiden Parteien in den vergangenen Wochen angenähert zu haben. Nicht zuletzt die aus sozialdemokratischer Sicht völlig schiefgelaufene Präsidentschaftswahl, bei der die Kommunisten eine Schlüsselrolle einnahmen, hätte wohl zu einem ganz anderen Ergebnis geführt, hätten sich die beiden Parteien vorher untereinander abgestimmt. Die Lockrufe der Kommunisten in Richtung Sozialdemokratie sind seitdem nicht verstummt, eher im Gegenteil. Die stärkste Regierungspartei klammert sich hingegen bislang an ihren Beschluss aus dem Jahr 1995, auf Regierungsebene kein Bündnis mit der früheren Staatspartei eingehen zu wollen. Wäre aber dennoch eine solche Allianz nicht ein Weg, um das gegenwärtige Abbröckeln der sozialdemokratischen Wählerbasis zu stoppen? Abschließend kommt noch einmal Ladislav Zabada zu Wort.
Eine Sache ist die Situation in der ganzen sozialdemokratischen Partei. Da sind viele Stimmen, die diese Koalition begrüßen würden. Auf der anderen Seite, die Leute, die im Moment in der sozialdemokratischen Partei entscheiden, das heißt Abgeordnetenclub und die Führung, die sind nicht dafür. Die sind eigentlich zu antikommunistisch im Moment. Also solche Regierungskoalition zu bilden, meiner Meinung nach wäre es immer noch eine Minderheitsregierung und da wird für die Sozialdemokraten besser, eine Minderheitsregierung mit anderen politischen Parteien zu bilden.
Liebe Hörerinnen und Hörer, soweit unser heutiger Schauplatz. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt und auf ein Wiederhören freut sich Robert Schuster.
Und nun, meine Damen und Herren, folgt ein Feuilleton zum EU-Beitrittsreferendum, das in Tschechien am kommenden Freitag und Samstag stattfindet. Am Mikrofon ist Dagmar Keberlova.
Mittlerweile weiß wahrscheinlich jeder tschechische Staatsbürger, dass er in einer Woche beim EU-Referendum die Möglichkeit hat, über die Zukunft seines Landes zu entscheiden. Dass er die Möglichkeit hat, aus der Lethargie, die in ihn die 40 Jahre Kommunismus tief eingesät haben, herauszukommen und zu seiner Verantwortung zu stehen. Am Ende ist es egal, ob er Ja oder Nein sagen wird. Keine der beiden Antworten sagt nämlich etwas über die Kenntnis des Bürgers zum Stand der Dinge aus, sagte mir vor einigen Tagen ein Bürgermeister. Inwieweit er recht hat, ist schwer zu sagen. Bei den Umfragen wurde aber klar, dass die Menschen keine ausreichenden Informationen haben. Wo liegt der Fehler, fragen sich jetzt viele und suchen verzweifelt nach einem Schuldigen. Die Regierungskampagne sei nicht gut genug, sagt die Opposition. Die Menschen haben keine Informationen, lassen wieder andere von sich hören. Vollkommen richtig hat ein Politologe angemerkt, dass die Politiker jahrelang Zeit gehabt haben, den Menschen die Problematik näher zu bringen und zu erklären, aber sie haben es nicht getan. Aber vielleicht liegt der Fehler noch ganz woanders. Die meisten Tschechen antworten auf die Frage, woher sie denn Informationen über den Beitritt erhalten würden, kurz und trocken, aus dem Fernsehen natürlich. Und das ist für mich an der ganzen Sache am verblüffendsten. Nicht einmal nach 40 Jahren kommunistischer Manipulation hat es ein Großteil der Menschen hierzulande verstanden, dass es nie ausreichend sein wird, das Einholen von Informationen und seine darauf basierende Entscheidung einem kommerziellen Privatfernsehen zu überlassen. Daher kann ich auch gut die folgende Aussage verstehen, die ich unlängst in einem Weingarten gehört habe. Ich wähle am Freitag, dann flüchte ich nach Linz und warte das Ergebnis ab. Hoffentlich kann dieser Mann am Sonntag erleichtert über die Grenze wieder zurück.
In Tschechien Buch des Jahres 2001 und monatelang auf den Bestsellerlisten reflektiert Europeaner die Geschichte Europas im 20. Jahrhundert auf originell ironische Weise. Inzwischen wurde dieses vielfach gerühmte Buch von Patrick Oschidnik auch ins Deutsche übersetzt. Über dieses Buch, seinen Autor und die Übersetzung hören Sie mehr im heutigen Kultursalon von Martina Czocke.
Patrick Oschidniks Europeaner ist ein literarisches Kunststück, eine Symphonie der Geschichten Europas, ein rasanter historischer Ab- und Aufriss. Die Gegenwart des Autors bleibt auf die Sprache selbst konzentriert, die er mit Naivität und Spott garniert. Doch nicht der Autor selbst erweist sich als Zyniker. Mit einem Kunstgriff enthüllt er den Zynismus der Geschichte. Die Vater des Menschen als Spielball zwischen Mächten und Trieben. So kommentiert der Czernin Verlag die gerade erschienene deutsche Ausgabe dieses Werkes. Und tatsächlich reflektiert das Buch auf bestechend individuelle Weise verschiedene Seiten des 20. Jahrhunderts. Eines Jahrhunderts von Weltkriegen, großen politischen Bewegungen, Emotionen, Utopien, philosophischen Ideen, künstlerischen Revolutionen und technischen Neuerungen. Wie es zur Ausgabe dieses Buches kam, fragte ich Michael Stavaric, Sekretär und Kulturreferent des tschechischen Botschafters in Österreich Jiří Gruša und Übersetzer von Europeana.
Es war schon über meine normale Tätigkeit als Kulturbeauftragter und Sekretär von Herrn Gruša. Wir bekommen öfters Anfragen wegen Büchern. Ich betreue Kulturprojekte, also von Symposien bis Tagungen etc. Unter anderem auch Bücher. Und dadurch, dass ich selber schreibe, habe ich es natürlich sehr nahe zum Buch. Und ja, das Buch war einfach mal da. Herr Gruša hat Herrn Oschidnik kennengelernt bei der Verleihung des Seifert-Preises. Er hat versprochen, irgendwann mal was zu schicken. Dann hatten wir die tschechische Ausgabe, beziehungsweise eigentlich schon die tschechische Fahnen mal in der Hand und hatten gemeint, das Buch wird sicher in Tschechien ein Bestseller werden. Ist dann bei Passeka erschienen. Und als es in Tschechien sehr gut lief, haben wir uns gedacht, wir müssen es unbedingt auch in einem deutschsprachigen Markt probieren. Und dann habe ich das Buch genommen und habe versucht, einen progressiven Verlag dafür zu finden. Und mit Janine ist da wirklich ein guter Partner gefunden worden. Und so ist irgendwie dann dazu gekommen, ja.
Europeana erschien Anfang diesen Jahres in deutscher Ausgabe im Czernin Verlag Wien. Was nun bewegte den Czernin Verlag dazu, dieses Werk eines tschechischen, in Paris lebenden Autors übersetzen zu lassen und in ihr Verlagsprogramm aufzunehmen? Hören Sie dazu Andrea Schaller vom Czernin Verlag.
Wir haben die erste Übersetzung des Buches Europeana, eine kurze Geschichte Europas im 20. Jahrhundert, wobei unser Verlag den Untertitel gewählt hat, vorgenommen. Mittlerweile ist das Buch, das in Tschechien Buch des Jahres und Bestseller war, wird es ins Niederländische, ins Französische, ins Slowenische und ins Bulgarische übersetzt. Gespräche gibt es über eine englische Übersetzung, das sollte auch im Laufe der nächsten Monate über die Bühne gehen. Wir haben uns zur Übersetzung dieses Buches eigentlich sehr spontan und aus dem Bauch heraus entschieden. Wir konnten alle kein Tschechisch, es gab damals nur das tschechische Original und wir haben es der Barbara Kudenhofer-Kalergi zu lesen gegeben. Die gilt so als Grande Dame des österreichischen Journalismus und sie war begeistert nach einigen Seiten und wir haben das Buch eigentlich in unser Programm aufgenommen, ohne noch eine Zeile gelesen zu haben, weil alle, die es in die Hand bekommen haben, einfach begeistert war. Also es war ein Risiko, aber ich glaube, es hat sich gelohnt.
Dass es sich gelohnt hat, zeigt sich bereits. Das Buch erwies sich auch in der deutschen Ausgabe schon nach kurzer Zeit als Erfolg. Europeana ist kein kurzer historischer Abriss des 20. Jahrhunderts. Vielmehr kondensiert Patrick Oschidnik Zeit und Raum. Er verdichtet beides derart, dass Absurdität und Banalität, Tragik und Komik überdeutlich zutage treten. Indem er Ereignisse und Objekte in Verbindung setzt, die nicht unmittelbar zusammenhängen, gelingt es ihm, die Situation und den Zeitgeist verschiedener Phasen des 20. Jahrhunderts offenzulegen. Die einzelnen Dinge sind mit rasanten Schnitten aneinandergesetzt. Diese kurze und bündige Tour de force durch die europäische Geschichte ist amüsierend und beängstigend zugleich. In allererster Linie ist diese naiv durchtriebene Geschichtsschreibung in ihrer Schonungslosigkeit und gleichzeitigen Weitsicht frappierend. Die einzelnen Textteile formen sich zu einer Collage der Geschichte und der grundlegenden Bedingungen des Menschseins. Patrick Oschidnik analysiert ein gesamtes Jahrhundert, dessen banale Seiten, vorherrschende Ideen und das individuelle Leben einzelner Menschen. Er betrachtet das Ich und Über-Ich des 20. Jahrhunderts ähnlich der Psychoanalyse, die er im Übrigen genauso treffend kritisiert wie Faschismus und Kommunismus. Und so weiter, könnte man jetzt im Stile Urschitniks anfügen. Dieses und so weiter, das Verwenden von Kapitelchen und die harten Schnitte, die mitunter vom Holocaust zu Barbie springen und von Esperanto zu Internet, sind deutliche Charakteristika des lapidar entlarvenden Textes. Der Übersetzer des Buches, Michael Stavaric, charakterisiert Europeana wie folgt.
Eindeutig ein ironisches Buch, und zwar ohne polemisch zu sein. Und ich glaube, das ist eben das große Geheimnis, das da darin ist. Es bekommen alle was ab, aber auf eine Art und Weise, glaube ich, die sich gut eignet, grundsätzlich um Geschichte aufzuarbeiten und um sich, also aufzuarbeiten ist ein viel zu starkes Wort, um sich Geschichte bewusst zu werden und um sich dessen bewusst zu werden, was der Mensch ist und wie der Mensch in der Geschichte steht.
Urschitnik vermischt subjektiven Kommentar, der vor allem im jeweiligen Tonfall des Textes zutage tritt, mit objektiven Details und schafft somit eine originell ironische Melange. Eine Art Glosse zum 20. Jahrhundert. Was an Patrick Urschitnik fasziniert, ist die Spontanität seines assoziierenden, wildschweifenden Denkens. Auf diese Weise produziert er mehr Klarheit und Pointiertheit, als es jedes chronologische Denkschema vermocht hätte. Wie sich dieses Buch übersetzen ließ, fragte ich Michael Stavaric.
Ich muss ehrlich sagen, mit dem Buch hatte ich kaum Schwierigkeiten. Es gab natürlich dann die normale Feinabstimmung, da arbeitet man dann im Grunde, aber entscheidend beim Übersetzen ist immer, ob man einen Zugang dazu findet, ob es gleich von Anfang an, wenn man den ersten Satz übersetzt, dass man das Gefühl hat, im Grunde passt das so. Man muss dann natürlich nochmal damit arbeiten, aber es war erstaunlich leicht, ihn zu übersetzen, muss ich sagen, ja.
Und war es dann beim Übersetzen überhaupt noch lustig, wenn man es so genau kennt und unmittelbar damit arbeitet?
Eigentlich, ich persönlich hatte das Buch einmal in Tschechisch, also auf Tschechisch gelesen und es dann lange Zeit, obwohl ich dann bereits mit dem Buch gearbeitet habe, jetzt Verlagssuche etc., Partnersuche, habe ich es dann nicht mehr gelesen und ich habe teilweise natürlich schon einiges wieder vergessen, weil es wirklich sehr kompakt im Inhalt ist und eben und trotzdem leicht lesbar, was ja das Tolle an dem Buch ist. Deshalb war es beim Übersetzen sehr lustig, eigentlich dann die deutschen Entsprechungen dafür zu suchen.
Patrick Urschitnik wurde 1957 in der Tschechoslowakei geboren. 1985 emigriert er nach Paris, wo er heute noch lebt. Vor seiner Emigration arbeitet Urschitnik unter anderem als Buchhändler, Briefträger und Lagerarbeiter. Nach seiner Auswanderung nach Frankreich hält er Vorlesungen zur tschechischen Literatur an den Universitäten Toulouse, Rennes und Carcassonne und ist Leiter der Kolumne des Periodikums L'Autre Europe. Aus dem Französischen übersetzt er unter anderem Rabelais, Queneau, Viang und Simon und aus dem Tschechischen Vladislav Vanschura, Bohumil Rabal, Miroslav Holub und Jerzy Gruša. Urschitnik publizierte außer Europeana auch Bücher wie Rok Čtyři a Dvacet, das Jahr 24, Pojednání o případném Piti Vína, eine Abhandlung über ein mögliches Weingelage, die Gedichtsammlungen Anebo, Entweder oder und Nerschkuli, Geschweige denn und vieles andere. Was Patrick Urschitnik als Menschen auszeichnet, erzählt sein Übersetzer Michael Stavaric.
Ich kenne ihn von früher schon. Wir sind in engem Kontakt miteinander. Er ist eine sehr interessante und schillernde Persönlichkeit. Er ist irrsinnig witzig, zum Beispiel im Mailverkehr mit ihm zu stehen, ist sehr, sehr interessant. Er ist so, wie das Buch eigentlich ist und ich hoffe, wie es in der deutschen Übersetzung dann auch rüberkommt. Ein sehr geistig flinker und mobiler Mensch, der es pointiert auf den Punkt bringen kann.
Der Übersetzer von Europeana, Michael Stavaric, wurde 1972 in Brünn geboren und lebt seit Ende der 70er Jahre in Österreich. Seit einigen Jahren ist er Kulturreferent und Sekretär des tschechischen Botschafters in Wien, Jerzy Gruša. Michael Stavaric hat selbst zwei Gedichtbände veröffentlicht, wovon einer mit dem Poetry Competition Award 2002 ausgezeichnet wurde. Die Übersetzung von Europeana hat ihm nicht nur Spaß gemacht, sondern scheint auch eindeutig gelungen zu sein. Nicht nur sind auf Grundlage dieser Übersetzung weitere Übersetzungen motiviert worden, auch der Autor selbst ist äußerst zufrieden damit. Hören Sie dazu noch einmal Andrea Schaller vom Janin Verlag.
Wobei zum Beispiel die niederländische Ausgabe auf unser Buch, also eine Folge unseres Buches ist, weil die so begeistert waren von dem Buch, dass sie gesagt haben, sie machen das jetzt auch. Und was dazu auch noch zu sagen ist, Urschitnik ist von dieser deutschen Übersetzung wirklich sehr begeistert. Die ist passiert in enger Zusammenarbeit mit ihm und er ist über manche andere nicht so glücklich, da war er wirklich sehr angetan.
Auf Deutsch ist Europeana im Janin Verlag Wien erschienen und kostet 19 Euro. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.czerninverlag.com. Im Herbst wird es zwei Europeana-Lesungen in Deutschland geben. am 8. Oktober in der Stadtbibliothek Bonn und am 5. November im Tschechischen Zentrum in Dresden. Wer nicht so lange warten möchte, kann sich Ausschnitte aus dem Buch auch in einer Präsentation des PEN-Clubs am 26.05. im Presseclub Concordia in Wien zu Gemüte führen. Damit sind wir am Ende unseres heutigen Kultursalons. Es bedankt sich für Ihr Interesse Martina Tschocke.
Und damit sind wir, liebe Freunde, am Ende unseres Programms angelangt. Im Namen aller, die dieses Programm vorbereitet haben, verabschiedet sich am Mikrofon Jitka Mladková. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz. V Asii nás zachytíte od 9.30, 11 hodin a od 13 hodin 30 minut na frekvenci 20.